jetzt können wir doch loslegen, und zwar zum letzten Vortrag vor der Mittagspause. Und zwar, nachdem wir jetzt etwas gehabt haben, gerade eben über Linux im Sektor von im ärztlichen Sektor, kommen wir jetzt zu Linux in der Verwaltung. Mehr oder weniger, und zwar geht es um das Linux-Projekt.
Ja, vielen Dank. Grüß Gott, meine Damen, grüß Gott, meine Herren. Wow, also richtig gut gefüllt wieder. Ich bin total gern in Chemnitz. Letztes Jahr leider eine Pause, davor immer wieder. Hier ist echt das Interesse einfach enorm. Linux in der Verwaltung. Ja, ich spreche jetzt für Deutschlands größte Kommunalverwaltung. Das ist ein kleiner organisatorischer Trick, da Berlin und Hamburg ja Stadtstaaten sind. München ist Deutschlands größte Kommune von dem her. Linux und Volmux, zwei Begriffe, die Sie jetzt näher kennenlernen werden. Ich werde Ihnen erzählen, wie weit wir schon sind. Und Sie werden erfahren, dass freie Software schon längst Alltag bei uns in München geworden ist, dass sie schon längst effektiv läuft, dass jegliche Gerüchte, die immer wieder mal aufkommen, von wegen, die München, die sind doch schon längst wieder bei Microsoft, die migrieren doch schon längst wieder zurück. Alles Humbug, keine Ahnung, woher das kommt. Wir arbeiten mit freier Software, wir arbeiten mit offenen Standards. Und ich möchte Ihnen jetzt erzählen, wo und wie. Zu mir ganz kurz, mein Name ist Florian Schießel. Ich bin seit Anfang an, seit 2003, in unserem Linux-Projekt dabei, mittlerweile stellvertretender Projektleiter und für das Thema Öffentlichkeitsarbeit unter anderem auch zuständig. Deswegen werden Sie mich wohl schon das ein oder andere Mal gelesen haben, wenn Sie über Linux gestolpert sind. Ja, auf die vier Blöcke möchte ich eingehen. Ich möchte natürlich kurz was zu Linux, der Entstehung, den Kosten im Hintergrund sagen, dem aktuellen Status. Ich möchte dann auf den einen Block unsere OpenOffice-Migration und auf den anderen Block unseren Linux-Basis-Client eingehen. Und zum Schluss, was haben wir dabei gelernt? Was können wir Ihnen weitergeben? Um Linux und vor allem die Projektlaufzeit zu verstehen, muss man diese Ausgangssituation kennen. Damals, 2002, hatten wir die tolle Situation, die Firma Microsoft sagt, das System, das bei euch im Einsatz ist, NT 4.0, wird nicht mehr supported, Ella Badge kauft uns die nächste Version ab, kauft uns neue Lizenzen ab. Die Stadt München zu dem Zeitpunkt sehr dezentral, heterogen organisiert, nicht eine Stadtverwaltung, sondern insgesamt 12 verschiedene Fachreferate, jedes eigenverantwortlich für den IT-Betrieb vor Ort. Das heißt hier unterschiedliche Verfahren, Produkte, Tools im Einsatz. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben anhand von verschiedenen Stufen geschaut, was ist für uns besser, das Nachfolgeprodukt der Firma Microsoft oder gibt es andere Alternativen und letztlich, wie Sie wissen, es hat die andere Alternative gewonnen. Was war damals ausschlaggebend? Nun, Unabhängigkeit. Diese Falle, in die wir getappt waren, dass uns ein amerikanischer Großkonzern diktieren konnte, euer System wird nicht mehr supported, kauft uns das nächste ab. In genau diese Falle wollten wir nicht noch einmal reintappen. Deswegen ist Unabhängigkeit für uns ein ganz großes Ziel hinter dem Linux-Projekt. Was wir im Markt beobachten ist, je mehr wir auf freie Software setzen, je mehr wir nach offenen Standards streben, ja, desto mehr gibt es Chancen für Mittelständler, für Freiberufler, für Firmen, die bisher nicht so wirklich an dem Monopolmarkt teilnehmen konnten, hier auch mitzumachen, in den Markt einzutreten und ganz aktiv letztlich die freie Marktwirtschaft zu befeuern. Was heißt das? Bessere Qualität zu geringeren Kosten für alle. Im Nachgang zu unserer Entscheidung damals 2003 haben uns andere Verwaltungen berichtet, wir finden es toll, dass ihr euch für freie Software entschieden habt in München. Für uns kommt das jetzt gerade nicht in Frage, aber ein Punkt war definitiv toll. Microsoft hat danach mit sich verhandeln lassen. Vorher wurden Preise diktiert. Als es zum ersten Mal ein Großer gewagt hat, zu sagen Nein, danach war die Verhandlungsbereitschaft ungleich höher. Gut, für uns damals nicht mehr wirklich ausschlaggebend gewesen, unsere Entscheidung war durch, aber für andere. Das ist Markt. Und freie Software sollte ein wirklich wichtiger Partner in diesem Markt auch sein. Gut, die Entscheidungen freie Software, offene Standards für die PCs der Stadtverwaltung, mindestens genauso wichtig, da komme ich später noch dazu, Plattformoffenheit hinsichtlich der Fachanwendungen. Wenn wir jetzt migrieren, müssen wir alle die Fachanwendungen, die an Microsoft gebunden sind, hin zu Lauffähigkeit unter freier Software bringen. Wenn wir jetzt schnurstracks darauf zurennen würden, alles nur unter freier Software lauffähig zu machen, genau an ein System wieder zu binden, hätten wir nichts gelernt aus der Vergangenheit, hier plattformoffen zu sein, dass Fachanwendungen sowohl unter einem Microsoft-System als auch unter einem Linux-System, als auch unter einem Apple-System laufen, sollte eigentlich die Lehre sein und genau da wollen wir hin. Das, die zwei Aufträge unseres Stadtrats im Jahr 2003, der im Jahr 2004 nochmal bekräftigt wurde. Ja, sowas kostet auch ein wenig, ist natürlich nicht umsonst. Wir hatten damals, das ist eine Folie aus der Kostenschätzung, 12,8 Millionen haushaltswirksame Mittel veranschlagt. Wir haben momentan nach zwei Drittel der Projektlaufzeit noch nicht einmal die Hälfte davon ausgegeben. Die Kostenblöcke, die hier sind, zu allen werde ich jetzt gleich noch was sagen. Klar, die Office-Migration, die Schulung und das Thema Fachverfahren, also Anwendungen und Lizenzen ist für mich das Thema Fachverfahren. Zu diesen Blöcken komme ich jetzt gleich noch im Detail. Nur nochmal zum Vergleich, die anderen Lösungen, die wir alternativ betrachtet hatten, auch Microsoft-basierte Lösungen, bevor wir die Auswahl getroffen haben, hätten genauso Kosten verursacht. Und die Kosten waren ungefähr identisch. Da sind halt Kosten für immer wiederkehrende Lizenzen, für weitere Abhängigkeiten, ich sage nur flächendeckende Einführung von Active Directory etc., von weiteren Microsoft-Infrastrukturdiensten, um ein sicheres Windows betreiben zu können, wären notwendig gewesen, bei der Lösung nicht, aber die Kosten von der Höhe her ungefähr vergleichbar. Den Schulungsblock, warum ist der so hoch? Warum haben wir so viel oder warum wollen wir so viel Geld für Schulungen ausgeben? Wir haben eine Riesenchance. Wir wechseln unser System, unsere Systemumgebung und wir sind uns völlig bewusst, dass momentan und nicht einmal alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich mit ihrer Textverarbeitung sinnvoll umgehen können. Also können wir diese Umstellung doch als Chance begreifen, hier insgesamt das Kompetenzniveau zu erhöhen und umfassend zu schulen. Es gibt andere Behörden, es gibt andere Firmen, Umstieg auf Open Office ist ein DIN A4 Flyer, Unterschiede Microsoft Office zu Open Office, ja, das passt dann schon. Schulungskosten sind gleich Druckkosten für den Flyer. Hätten wir auch machen können. Genau das wollten wir nicht. Schulungskosten oder Schulung für uns generell ein wichtiges Thema, auch im Sinne der Motivation und Akzeptanz. Muss man nicht machen, kann man machen, wir machen es so und wir fahren echt gut damit. Wo sind wir? Die Zahlen relativ aktuell. Ich kann sagen, alle unsere Arbeitsplätze der Stadtverwaltung, 14.000 Stück, nutzen freie Software. Das ist natürlich jetzt, wenn man liest, überwiegend E-Mail und Browser, zunächst mal eher toll, eigentlich kein großer Schritt. Wir haben hier keine Browserabhängigkeiten mehr von Microsoft, kein ActiveX. Wir haben schon lange keine Abhängigkeiten mehr zu Exchange. Ich könnte die Zahl noch mehr als verdoppeln, wenn ich das pädagogische Netz unserer Münchner Schulen hinzunehme. Die sind nicht Bestandteil des Linux-Projektes, aber dann könnte ich 28.000 weitere Rechner, nämlich alle Rechner innerhalb der Schulen in München hinzuzählen. Auch die nutzen freie Software. Da steht überall ein Open Office bereit. Warum erzähle ich das jetzt? Naja, wir zwingen niemanden. Wir zwingen keine Eltern, dass sie, wenn das Kind ein Referat vorbereitet, eine Präsentation vorbereiten will, die in der Schule halten will, dass sie sich Microsoft-Produkte kaufen müssen. Bei uns müssen sich Schülerinnen und Schüler keine Microsoft-Produkte, auch wenn sie es vergünstigt kriegen, mehr kaufen. Sie können auch freie Software daheim setzen und können in der Schule dann entsprechend auch mit Open Office ihre Präsentation machen oder mit anderen Präsentationsprogrammen, die den ODF-Standard unterstützen. 12.000 der 14.000 Arbeitsplätze nutzen wirklich schon Open Office und 1.600 Arbeitsplätze unseren Basis-Client. Warum ist das so unterschiedlich groß? Naja, wir sind eine komplexe, eine große Stadtverwaltung. Wir machen es zweistufig. In den größeren Bereichen, in komplexen Bereichen, die nochmal unterteilt sind in verschiedene kleine Ämter, die rollen zunächst Open Office aus, unter Windows noch, machen den riesen Brocken der Office-Migration, zu der erzähle ich gleich noch was, entwirren die Abhängigkeiten zu Fachverfahren und stellen in einem zweiten Schritt dann erst auf ein anderes Betriebssystem um. Wesentlich einfacher, Die Schulung wird entzerrt, der Aufwand für Fachverfahren wird auch entzerrt. Aber wir haben vor, bis Ende des Jahres ODF als unseren internen Dateiaustauschstandard zu etablieren. Das heißt, definitiv OpenOffice wird überall als Standardprodukt eingesetzt. Und das andere, wir möchten bis Ende 2009, dass jeder Bereich mit der Linux-Migration tatsächlich auch begonnen hat. Und das sieht momentan wirklich gut aus. Office-Migration. Bin ich schon ein paar Mal jetzt drauf eingestiegen, dass das vielleicht in München eine ein bisschen kompliziertere Sache ist, wie einige Dinge davor auch. Meine Lieblingstreppengrafik. Was veranschaulicht die verschiedenen Stadien unserer Ist-Aufnahme? Wir haben uns gefragt, mit was müssen wir denn rechnen, wenn wir OpenOffice einsetzen? Was müssen wir denn da alles umstellen? Wir haben uns frühzeitig dafür entschieden, normale Dokumente, die schon existieren, gibt es ja Millionen davon in München, nicht umzustellen. Warum? Aufmachen kann ich Microsoft Word-Dokumente, Microsoft Excel-Dokumente, auf jeden Fall mit OpenOffice. Die Inhalte kann ich lesen, die Inhalte bleiben erhalten. Vielleicht ist ab und zu mal was mit dem Layout, aber auf die Inhalte zugreifen kann ich. Wir widmen uns nur den Vorlagen, also den Dateien, basierend auf denen wirkliche Inhaltsdokumente erstellt werden. Und diese Treppengrafik veranschaulicht, wie die Anzahl der Vorlagen mit jeder näheren Betrachtung gestiegen ist, die eben erfasst wurde. Momentan sind wir bei 21.000 Vorlagenobjekten, die wir entweder schon migriert haben oder noch migrieren müssen. Nur ganz kurz nochmal zur Erinnerung, die Stadt München hat 16.000 Benutzerinnen und Benutzer und es braucht mir niemand erzählen, dass jeder Benutzer, jede Benutzerin mehr als eine fachlich wirklich völlig unterschiedliche Vorlage benutzt. Völlig klar, hier sind Redundanzen drinnen, da sind Vorlagen mehrfach umgestellt, da gibt es unterschiedliche Lösungen für exakt das gleiche Problem. Urlaubsantrag, simples Beispiel. Ich trage meinen Urlaub ein, lasse meinen Vertreter, meine Vertreterin unterzeichnen, gebe das Ganze zum Chef, der muss mitzeichnen, zur Geschäftsstelle. Wir haben es geschafft, 25 Stück davon, unterschiedliche Vorlagen dafür innerhalb unserer Stadtverwaltung zu etablieren. Ganz klar, da ist Potenzial drinnen. Und auch hier, ähnlich wie bei der Schulung, haben wir die Riesenchance, die wir ergreifen wollen, sowohl fachlich zu konsolidieren, das Ganze auf ein vernünftiges Maß einzudampfen, als auch technisch zu konsolidieren. Was ist denn der richtige Weg, etwas umzustellen? Muss man eine umfassende Microsoft Excel-Datei, die eigentlich schon Datenbankfunktionen erfüllt, die mit vielen, vielen, vielen tausend Zellen mit Daten rumjongliert, vielleicht sogar noch Makros drinnen hat, wirklich dann als Kalkdatei umstellen? Ist es nicht viel sinnvoller, eine ganz simple Webanwendung, PHP, MySQL oder Java, MySQL, Postgres, was auch immer, zu nehmen und eine echte Datenbank draus zu machen, Datenhaltung auf dem Server, nicht Datenhaltung auf dem Client dann zu machen. Solche Fragen, diese technische Konsolidierung, der stellen wir uns im Zuge unserer Office-Migration. Wir können das nicht allein. Also völlig klar, eine Stadtverwaltung hat die Kernkompetenz, die Bürgerinnen und Bürger zu bedienen. Sowohl in der Eingriffsverwaltung, das ist das, was man nicht so gern hat, als auch in der Leistungsverwaltung, das ist das, was man eher gern hat als Bürgerinnen und Bürger. IT ist nicht unsere Kernkompetenz. Und mal schnell so eine Migration zu stemmen, nö, geht einfach nicht. Das heißt, wir haben uns hier auch auf dem freien Markt bedient, haben uns einen Dienstleister mit an Bord geholt, der mit uns zusammen unser erweitertes Office Support Zentrum als Kompetenzzentrum und Kundenschnittstelle betreibt und die dort aufgeführten Aufgabenblöcke mit uns zusammen abarbeitet. Mit uns zusammen ist uns deshalb wichtig, weil wir so Know-how intern aufbauen. Wir lassen nicht alles extern machen. Wir wollen auch intern Know-how aufbauen. Aber um über den Berg der Migration zunächst mal drüber zu kommen, geht gar nicht anders als ohne externe Hilfe. Wirtschaftsförderung. Alles, was da an Geld geflossen ist, kommt den KMUs, der mittleren und der kleinen Wirtschaft, die in Deutschland und in Europa sehr, sehr stark vertreten ist, direkt zugute. Wir haben es letztes Jahr einmal nochmal ausgerechnet und konnten da wirklich mit Fug und Recht und mit Stolz behaupten, 4 Millionen seit Projektanfang nur in die Förderung der lokalen und nationalen Wirtschaft, die sich mit freier Software, mit Dienstleistungen, mit Werkleistungen rund um freier Software befasst, investiert zu haben. Für die deutsche Volkswirtschaft natürlich ein Faktor. 4 Millionen sind gering. Nur die 4 Millionen hätten auch mit der Ausgabe des ersten Euros sofort nach Übersee wandern können in die Konzernzentrale nach Redmond. In dem Fall nicht geschehen. Erfolgsfaktor 2. Ich habe mir gestern Abend nochmal angeschaut, was ich vor 2 Jahren bei meinem letzten Besuch hier in Chemnitz erzählt habe, und da war die Diskussion gerade ganz heiß im Gange. ODF und Office Open XML, also der Konkurrenzstandard, der von Microsoft ohne Rücksicht auf Verluste etabliert wurde. Wir haben uns frühzeitig für ODF entschieden. Wir nutzen dieses Format nicht nur hinsichtlich, dass es das Standardspeicherformat in OpenOffice ist, sondern wir haben sehr frühzeitig auch mit Frameworks, mit Skripten geschafft, gerade in der Massenbearbeitung, in der Massenkonvertierung sehr, sehr gut hier zu hantieren, unsere Migration zu unterstützen, und haben einfach gute Erfahrungen gemacht. Die politische Diskussion rund um ODF haben wir auch begleitet, haben immer wieder unseren Senf dazu abgegeben, unsere Meinung kundgetan, warum wir 2 Standards für den gleichen Zweck nicht brauchten. Mittlerweile gibt es es, aber wenn ich richtig informiert bin, kann das Produkt der Firma aus Redmond den eigenen Standard noch nicht unterstützen, während OpenOffice bereits den neuen Standard der Firma Microsoft unterstützen kann. Ironie des Schicksals. Ja, und dann kamen wir an den Punkt, dass bei uns sehr, sehr, sehr viele Lösungen, Vorlagen briefkopfbasiert sind. Also eine Stadtverwaltung schreibt typischerweise Briefe, Bescheide. Und hier waren unter der bisherigen Microsoft-Welt unterschiedliche Lösungen im Einsatz, teilweise tolle Lösungen, die einen hohen Automatisierungsgrad in der Vorlagenbefüllung hergestellt haben, teilweise Lösungen wie, naja, wenn an Vorlagen irgendwas geändert werden muss, nein, wir haben 20 Vorlagen in unserem Referat, wir haben 20 Benutzer, dann muss sich halt einer in der IT mal hinsetzen und diese 20 mal 20 Vorlagen, doch ein ganz schönes Stückchen, einzeln durchklicken, alle entsprechend ändern und dann wieder verteilen. Also von Automatisierung bis Turnschuh alles vertreten. Auch hier haben wir Hand angelegt und gesagt, lasst uns doch ein Tool entwickeln, das eine gewisse Automatisierung bereitstellt und das überall eingesetzt werden kann. Und da ist unser Wollmux draus geworden, der genau diese Funktionen, also Briefkopfsystem. Einfach, ich mache meine Vorlage auf, der Briefkopf wird automatisch gebastelt und die Daten des Benutzers, der Benutzerin, die gerade den Brief schreiben will, sind tagesaktuell drinnen aus einer LDAP-Datenquelle. Genau diese Funktion war die allererste im Wollmux, und mit einem Schlag waren 20% aller Makros, die wir zur Umstellung erfasst hatten, überflüssig. Die haben sich nur mit diesem Schwachsinn befasst gehabt. 20% unserer Makros, nur durch diese kleine, wirklich popelige Funktion. Wir haben erkannt, da ist noch mehr Potenzial drin, deswegen die Erweiterung um weitere Funktionalitäten, Formulareingabe. Da gab es lange Zeit bei OpenOffice diesen unschönen Effekt, dass die Pop-ups aufgegangen sind, wenn man auf Formularfelder geklickt hat. Das war einfach an der Stelle für unsere Leute nicht gebrauchstauglich genug. Da gab es sehr viele Widerstände. Gut, mit unserem Wollmux ist das jetzt nicht mehr so. Da erfolgt die Formulareingabe in einer eigenen Formular-GUI, wird live dann in OpenOffice rüber gespiegelt. Textbausteine und der letzte Punkt, Hilfen für sachleitende Verfügungen. Also das ist so ein Verwaltungsmonstrum, ein internes, wer aus der Verwaltung kommt, weiß, was es ist. Wer nicht aus der Verwaltung kommt, will gar nicht wissen, was es ist. Komfortdruckfunktionen, um eben dieses Monster auch sinnvoll drucken zu können. All das ist im Wollmux drinnen. Und das für uns Schönste ist, letztes Jahr zum Linux-Tag in Berlin konnten wir ihn dann nach langer, langer interner Diskussion auch freigeben, im Sinne von dem, wir nehmen viel, wir nehmen sehr viel aus der freien Software-Community, wir setzen auf diese Software auf, aber wir geben auch wieder einiges zurück. Und unser Wollmux an der Stelle, so der erste größere Baustein neben diversen Patches für Programme, für OpenOffice, für Debian etc., der Volmox das erste Programm, das wir tatsächlich als freie Software zur Verfügung stellen konnten. Warum war das so schwierig? Kleiner Ausflug. Wir sind eine Verwaltung und eine Verwaltung darf nichts verschenken. Wenn man jetzt etwas als freie Software zur Verfügung stellt, dann verschenkt man etwas. Wenn dieses Geschenk, was man macht, sehr vermögenswert, den man verschenkt, auch noch in Wirtschaftszweige eingreift, weil es gibt ja auch andere, es gibt ja Firmen, die sich mit ähnlichen Produkten mittlerweile befassen, dann verstoßen wir sogar noch gegebenenfalls gegen das Grundgesetz, weil wir greifen in die Berufsausübung ein. All diese Faktoren musste man erstmal prüfen, damit man als Verwaltung auch wirklich freie Software, die von Steuergeldern entwickelt wurde, muss man ja ganz deutlich so sagen. Wir finanzieren uns durch die Steuern der Einwohnerinnen und Einwohner in München, auch wieder den Leuten zurückgeben kann. Aber letztlich ist uns die EU an der Stelle zur Seite gesprungen mit der damals neu entwickelten und alle Mitgliedssprachen übersetzten Lizenz, der EUPL. Und was die EU kann, das kann eine kleine Stadt wie München auch. Und von dem her waren unsere Juristen dann auch wieder beruhigt. Die Folie ist eher für die gedacht, die sich schon mit verschiedenen Tools in der Richtung beschäftigen. Ich habe es genannt, es gibt mehrere Marktteilnehmer, die ähnliche Funktionalitäten bereitstellen. Die Stadt München ist kein Marktteilnehmer, wir verdienen mit Volmox überhaupt kein Geld. Ich will hier keine Werbeveranstaltung dafür machen, nur wir arbeiten mit Open-Office-Dokumenten in unserem Volmox. Bei uns muss niemand eine abstrakte, zum Beispiel XML-Syntax lernen, um überhaupt mal Vorlagen erstellen zu können, die dann irgendwie automatisch befüllt werden. Nö, bei uns sind es Open-Office-Dokumente, bei denen mit Textmarken, also unsichtbaren oder für normales Dokument nicht sichtbaren Verweisen gearbeitet wird, wie dann automatisiert Datenfelder befüllt werden können. Damit müssen wir nicht irgendwelche Layout-Möglichkeiten nachbauen, sondern alles, was OpenOffice kann, kann der Volmox auch. Was man im Volmox bearbeitet, zum Beispiel in der Formularanzeige, die ist links auf dem Bildschirm, ist rechts im parallel geöffneten OpenOffice-Dokument sofort live auch verfügbar. Andersrum kann ich sofort in mein OpenOffice-Dokument wechseln und da noch irgendwas einfügen. Wird gern gemacht bei Briefanreden, dass man noch einen persönlichen Satz dazu schreibt oder ähnliches. Ist da überhaupt kein Problem. Die Dinger gehen Hand in Hand, sind hochflexibel, weil starre Tools in München eher wenig Anklang gefunden hätten. Gut. So viel zum Volmox, so viel zu unserer Office-Migration. Sie sehen schon, in München, es ist ein bisschen mehr als nur einfach, wir stellen mal kurz auf Linux um, juhu, und wir sind fertig. Da steht einfach mehr dahinter. Und die Tatsache, dass wir seit 2003, wo die erste Entscheidung gefallen ist, daran arbeiten und bis 2011, 2012 uns auf jeden Fall Zeit nehmen wollen, zeigt schon, dass wir vieles, was auf dem Wegrand liegt, einfach noch mitnehmen wollen. Stichwort Schulung, Stichwort Konsolidierung bei Office. Wir wollen das Ganze gut vorbereiten. Wir wollen wirklich schrittweise hier vorangehen. Und der letzte Schritt, das Sahnehäubchen dann in unseren dezentralen IT-Bereichen, wird unser Basis-Client sein. Auch der ist schon im Einsatz. Ich arbeite seit 2006 damit, bin halt ein Benutzer, der sich das nicht nehmen lassen wollte. Ich muss zugeben, bei mir sind wenig Fachverfahren im Einsatz. Ich schreibe überwiegend Briefe, E-Mails, surfe im Internet. Ich brauche keine Führerscheine ausstellen, ich brauche keinen biometrischen Reisepass ausstellen und da diverse sichere Datenverbindungen zur Bundesdruckerei haben. Bei mir unser Basis-Client seit 2006 im Einsatz, aber auch beim Basis-Client. Durch die Dezentralität unterschiedlichste Verzeichnisdienste, jeweils mit getrennter Benutzerverwaltung, innerhalb einer Stadtverwaltung. Verschiedenste Lösungen zur Softwareverteilung, ähnlich wie bei den Vorlagensystemen, auch hier hochautomatisierte Lösungen, die über Nacht mit Wake on LAN Massenverteilungen realisieren können, bis hin zu der Administrator, die Administratorin muss mit CD zu jedem einzelnen Arbeitsplatz, muss die neue Software aufspielen und dann zum nächsten gehen. All das ist in München vor dem Linux-Projekt im Einsatz in der Windows-Welt und wir wären ja wirklich blöd, wenn wir hier nicht angreifen würden und auch da hinsichtlich Infrastruktur standardisieren und konsolidieren würden. Mehrere File-Services im Einsatz. Wir haben auf der einen Seite domänenbasierte Emulationen, sprich PC Netlink, ASX, ASU. Das ist alles sowas wie Samba, nur proprietäre Vorläufer davon. Und die andere Hälfte unserer Referate nutzt Novell NetWare. Aber bitte nicht in einer Ausprägung, sondern wir haben nahezu alles, was es von Novell NetWare gibt, von Version 5 bis zu den aktuellsten im Einsatz, mit eDirectory, ohne eDirectory, mit SANWorks, ohne SANWorks. Also da ist alles im Einsatz. Da ist Potenzial da. Applikationen. 300 klassische Fachverfahren. Das sind die, die Sie nicht irgendwo kaufen können beim Mediamarkt. Kfz-Zulassung, Einwohnermeldewesen, die brauchen halt nur Verwaltungen innerhalb von Deutschland. Denen müssen wir uns stellen. Hier müssen wir schauen, wie können wir die migrieren. Sage ich gleich noch was dazu, wie wir das machen. Aber dann noch 300, wir nennen es Fachanwendungen. Mein absolutes Lieblingsbeispiel, HTML-Editor. Wir haben ein schönes Content-Management-System für unser Intranet. Content, Layout getrennt. Die Leute müssen eigentlich nur im Webbrowser was auf Seiten eintragen. Jetzt gibt es aber sogenannte Power-User, die haben dann noch einen eigenen HTML-Editor. Aber da gibt es nicht einen innerhalb unserer Stadtverwaltung, sondern wir haben alle im Einsatz. Frontpage, GoLive, Dreamweaver, wie sie alle heißen, alles da. Ist natürlich totaler Schwachsinn, wenn man die alle in irgendeiner Form migrieren möchte. Da einigt man sich doch bitte auf eine und die bietet man dann unter einem Basis-Client an. Prozesse, ich habe schon gesagt, der Basis-Client soll ein Basis-Client für die komplette Stadtverwaltung sein. Ein flexibler, ein konfigurierbarer Basis-Client, aber ein Basis-Client und nicht 25 unterschiedliche Windows-Clients. Das heißt, wir haben hier auch die Riesenchance, die Unterstützungsprozesse, Service Support nach ITIL, ich weiß nicht, wer die Sprache schon mal gesprochen hat, ITIL ist gerade ein absolutes Modewort, Service Support Prozesse hier einzuführen, die aber auch überall gleich laufen, wo transparent und definiert ist, wie Änderungen in ein System kommen, wie ein geändertes System dann auch qualitätsgesichert wird und ausgerollt wird. In der Vergangenheit, jeder macht es irgendwie für sich, wird schon funktionieren. In der Zukunft machen wir es doch bitte an einer Stelle, gemeinsam für alle. Einfach eine Riesenchance, die wir auch wieder ergreifen. Freie Software, ich meine, das muss ich Ihnen ja nicht sagen, Sie kennen sich damit ja aus, ist schlicht und einfach was, was von langhaarigen Chips- und Cola-trinkenden Freaks irgendwo nachts entwickelt wird. Da muss man dann, wenn man damit arbeiten will, auf so eine Textkonsole gehen. Maus und sowas gibt es sowieso nicht. Und naja, also für einen normalen Anwender kann man das eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Ist völlig klar. Also das war jetzt nahezu ein Originalzitat, was uns immer wieder um die Ohren gehauen wurde. 2003, 2004. Das waren Ängste. Ängste unserer Benutzerinnen und Benutzer, dass dem wirklich so ist. Ängste, die natürlich geschürt wurden von Leuten, die weniger Interesse daran hatten, dass sich was verändert. Deswegen haben wir uns gedacht, gut, dann lassen wir uns einfach bescheinigen, dass freie Software gebrauchstauglich ist und der beste Weg, um dem auch Gehör zu verschaffen, ist, wir lassen uns ein TÜV-Siegel dafür geben. Wir haben im TÜV zusammen, im TÜV-IT, unseren Basis-Client untersuchen lassen, immer wieder auch Anregungen einfließen lassen und haben zum Schluss ein Zertifikat vom TÜV dafür gekriegt, dieses Produkt, Basis-Client, ist für den täglichen Gebrauch tauglich, zu Deutsch usable, also Usability. Hat übrigens kein Microsoft-Betriebssystem so eine Zertifizierung. Ist nicht nur was für uns an der Stelle. Wir nutzen Debian Linux. Wir haben Debian Linux nicht weiterentwickelt in dem Sinne, dass wir viel dazu entwickeln und das ganz anders aussieht. Wir konfigurieren Sachen, die vorgesehen sind, konfigurieren wir. Wir stellen zusammen, wir specken ab. Einige Anwendungen sind bei uns nicht verfügbar. Wir benennen teilweise im Startmenü Einträge um. So Sachen machen wir. Also nichts, was darauf hindeuten würde, wir erfinden Linux neu, sondern das, was hier zertifiziert wurde, ist letztlich das Linux, wie es jeder auch benutzen kann, ob das nun ein Debian Linux ist, ein Kubuntu, ein Ubuntu, ein SUSE, ein Red Hat, ein Fedora, was auch immer, Gentoo. Ich habe mit Sicherheit Tausende jetzt noch vergessen. Das kommt unserer Meinung nach allem zugute. Fachverfahren. Ich habe es vorhin angedeutet, wir haben 300 Stück davon, 300 Verfahren, die in irgendeiner Art und Weise unter einem Linux-Client wieder laufen müssen. Ja, man kann natürlich jetzt hergehen und sich so lang zurückziehen, bis all diese Verfahren in den blauen Balken verfügbar sind. Ich habe vorhin auch ganz eingangs gesagt, einer unserer Stadtratsaufträge ist, möglichst systemunabhängig zu sein, komplett plattformoffen zu werden. Ob da nun ein Windows-System, ein Apple-System, ein Linux-System drunter liegt, ein Unix-System, soll für ein Fachverfahren eigentlich wurscht sein. Es soll einfach nur laufen. Zum Beispiel im Browser, webbasierte Umsetzung. Geht nicht immer, dann könnte man doch zum Beispiel mittels Java-Applikationen umsetzen, die zwar auf einem Client installiert sind, aber letztlich deren Ablauffähigkeit nur an der Java-Laufzeitumgebung liegt. Toll, da wollen wir hin. Die Welt ist aber nicht rosarot. Und wenn wir warten würden, bis all unsere 300 Fachverfahren diese blauen Balken erfüllen, dann, ich glaube, dann würde ich in Rente gehen in der Zeit. Und ich bin noch relativ jung. Deswegen möglichst pragmatisch hier auf Zwischenlösungen auch zu setzen. Wir gehen her bei jedem einzelnen Fachverfahren, das zur Umstellung ansteht, und schauen uns an, was sagt der Hersteller? Gibt es schon eine blaue Lösung dafür? Sagt er uns, wann es die geben wird? Es gibt Hersteller, die sagen, ja, in 2 Jahren, da bin ich webbasiert mit meinem Verfahren, bis dahin habe ich noch nichts. Kann ich bis dahin vielleicht das Ganze mittels Wine, nicht emulieren, sondern Wine ist ja auch eine Laufzeitumgebung letztlich, aber mittels Wine auf einem Linux-Client zur Verfügung stellen, eine Windows-Anwendung. Kann ich es mittels VMware machen oder VirtualBox, also sprich virtualisiert ein Windows unter meinem Linux zur Verfügung stellen. Kann ich natürlich überall machen, aber macht Sinn. CAD-Anwendungen, sehr rechenintensiv, macht meistens keinen Sinn, das in einer virtualisierten Umgebung laufen zu lassen. Und ich will auch nicht flächendeckend überall 2 Betriebssysteme auf einem PC haben. Aber da, wo es Sinn macht, zum Beispiel einen Photoshop, in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit im Büro des Referenten, also des obersten Fürsten eines Referates, anzubieten, auf den 1, 2, vielleicht 3 Arbeitsplätzen, absolut sinnvoll. Oder für einige Fachverfahren bietet sich an, im Terminal-Server, auf einem Windows-Terminal-Server, die Anwendung anzubieten, auf den ich dann vom Linux-Client aus zugreifen kann. Nicht flächendeckend, aber für einige Anwendungen passt's. Und so kommen wir Schritt für Schritt voran, können die Anwendungen, die Fachanwendungen auch recht pragmatisch dann zur Verfügung stellen. Ist natürlich eine Aufgabe, der man sich stellen muss. Eine heile Welt von vornherein planen kann ich nicht, sondern ich muss mich dem stellen, muss immer wieder mit den Herstellern reden, muss versuchen, Lösungen zu finden, muss versuchen, sowas unter Wein zum Laufen zu bringen, vielleicht auch mit anderen Möglichkeiten. Das ist ein Trial-and-Error-Prinzip. Aber wenn man pragmatisch rangeht, wir haben bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Aber ganz verbohrt sind wir auch nicht. Die Welt spricht dummerweise noch Monopol, also die Welt spricht dummerweise noch Microsoft. Es gibt Programme, da sind die Abhängigkeiten so stark. Ja, gut. Unser Projektziel sind 80%. Wir wollen 80% unserer Arbeitsplätze auf freie Software umgestellt haben. Uns ist von Anfang an, seit 2003, bewusst, dass ungefähr 20% auch weiterhin mit Microsoft Windows arbeiten werden. Ist so, ist aber auch okay an der Stelle. Wir hatten früher auch nie eine komplette Microsoft-Umgebung. DTP-Arbeitsplätze waren immer schon auf Apple. Es gab durchaus auch einige, die früher schon freie Software, Linux-Arbeitsplätze genutzt hatten. Warum sollten wir jetzt hier andere Maßstäbe anlegen? Es ist halt so. momentan sind wir guter Hoffnung, dass es nicht 20 plus x Prozent werden, sondern deutlich 20 minus x Prozent. Aber wie viel es genau ist, kann ich Ihnen erst 2011 sagen. Jetzt komme ich soweit zum Schluss, zum Rahmen drumherum. Was haben wir eigentlich dabei gelernt? Man kann Analysen machen, Ist-Erhebungen. Man kann wunderbar eine Migration planen. Aber seien wir ehrlich, wenn man ins Detail geht, dann wird es komplexer, dann steigen die Zahlen. Aber dessen muss man sich einfach bewusst sein. Wir wissen auch jetzt, dass die 21.000 Office-Objekte, die zum Umstellen sind, noch nicht das Ende der Fahnenstange sind. Es werden noch mehr werden. Aber das planen wir ein. Iteratives Vorangehen und bei unserer Größenordnung auf absolute Zahlen verlassen, würde einfach nicht funktionieren. Standardisierung, wir ergreifen viele Chancen. Ich habe es Ihnen immer wieder erzählt, um auch aus diesem Wildwuchs, der in München vorherrscht, eher eine stromlinienförmige, konsolidierte, standardisierte Umgebung zu machen. Aber da muss ich auch warnen, man kann überstandardisieren. Und wenn wir jetzt nur standardisieren würden und nur konsolidieren würden und nur das Ziel hätten, es muss alles gleich sein, dann würden wir auch nie fertig werden. Sondern ein gesundes Mittelmaß zwischen Heterogenität beherrschbar machen und möglichst homogen zu werden, so eine gewisse Vielfalt dann doch zuzulassen, das ist der Weg, der bei uns eigentlich recht erfolgversprechend ist. Da, wo sinnvoll, Sachen standardisieren, aber nicht immer nur das große Ganze wollen. Der Punkt, Veränderungsbereitschaft wecken, ganz klassisch. Vor 2 Jahren war ich hier mit Sicherheit noch der Meinung, unser Linux-Projekt ist ein richtig schön technisches Projekt. Wir führen freie Software ein, Linux auf den Clients, Open Office, das ist Technik pur. Das Wenigste, was unser Projekt ausmacht, ist Technik. Technisch ist das alles schon längst State of the Art. Mit freier Software kann ich alles machen. Ist absolut im Hier und Jetzt angekommen. Was wir machen, ist ein klassisches Veränderungsprojekt. Wir müssen Leute dort abholen, wo sie sind. Wir müssen Veränderungen bewerben. Wir müssen mit Emotionen, mit Gefühlen, mit Ängsten von Benutzerinnen und Benutzern, von Kolleginnen und Kollegen, auch von Führungskräften arbeiten. Diese Veränderungsbereitschaft zu wecken, das ist eigentlich das, was Linux momentan statt intern ausmacht. Wir sind da recht gut unterwegs. Kommunikation, Akzeptanz, Förderung sind so Themen, die wir seit Projektbeginn auch schon aufgegriffen hatten, die wir nochmal verstärken. Technische Probleme gibt es wenige. Man muss sich den emotionalen stellen, die Veränderungsbereitschaft entsprechend befördern. Gerade technische Probleme hier, es werden immer so schöne Problemberge aufgeführt. Ich kann das und das nicht machen, weil es gibt das Problem, das Problem, das Problem, das Problem, jenes Problem und ich komme da überhaupt nicht dran vorbei. Wir gehen hin und tragen Problem für Problem ab, hinterfragen die Kleinigkeiten, die Details. Warum kannst du denn mit dem Browser jetzt genau das hier nicht öffnen? Ah ja, okay, da könnte man doch hier noch die Einstellung machen oder das Plugin dazu tun. Warum kannst du jetzt plötzlich nicht mit der anderen Stelle kommunizieren? Ja, dann verändern wir doch die Vorlage, dann geht's. Lauter so Kleinigkeiten. Je mehr wir konkret hinterfragen, desto kleiner werden diese Problemberge und desto einfacher wird's. Das ist auch letztlich eine Erfahrung, eine Projektmanagement-Erfahrung, die mit freier Software wenig zu tun hat. Aber jetzt meine wichtigste Erfahrung, die ich Ihnen weitergeben möchte. Anfangs waren wir mit Sicherheit eine der Ersten. Ich weiß noch meine Lieblingsschlagzeile, weil sie einfach diese Absurdität der Medien widerspiegelt: Mauerfall an der Isar. Damals, als die Entscheidung getroffen wurde für freie Software gegen Microsoft, also den Fall der Deutschen Mauer mit so einer popeligen Entscheidung einer Verwaltung, das Betriebssystem zu wechseln, zu vergleichen. Aber so war es damals. Das war ein Hype. Und wir waren mit bei den Ersten dabei. Mittlerweile kann ich wirklich sagen, wir sind absolut nicht mehr alleine. so viele, sowohl Behörden als auch Firmen, als auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger nutzen freie Software tagtäglich. Ohne freie Software wird sofort das Internet zusammenbrechen. Alle Infrastrukturdienste laufen da drauf. Es würden jede Menge Verwaltungen ohne freie Software nicht mehr arbeiten können. Also man kann meines Erachtens den Satz, der da steht, freie Software und offene Standards, das Rückgrat unserer Informationsgesellschaft sind, weil eben viele hier zusammenarbeiten, so unterstreichen. Nur was kann ich jetzt als Verwaltung letztlich daraus ziehen? Aktuell haben wir diese nette Wirtschaftskrise. Es muss gespart werden, hier und dort. Man schaut wieder mehr, wo fließen die Gelder hin? Ich muss doch meine eigene Volkswirtschaft befeuern. Ich möchte doch nicht, dass alle das Geld, was bei uns erarbeitet wird, außer Landes geht. Tja, das Einfachste ist, als Verwaltungen den gleichen Weg zu nehmen wie wir, wie das Auswärtige Amt, wie die Stadt Wien, wie Paris, wie viele andere in Frankreich, viele andere in Europa und weltweit, Steuergelder dafür einzusetzen, dass man Software entwickelt, Software einsetzt, die letztlich auch wieder allen zur Verfügung steht, die allen wieder zugutekommt. Eigentlich wesentlich besser als die andere Alternative als Verwaltung, Lizenzen zu kaufen und damit die USA zu finanzieren. Sollten sich einige mal Gedanken drüber machen und ist momentan auch definitiv in der Diskussion innerhalb der 500 Millionen, die als Investitionsprogramm von der Bundesregierung beschlossen wurden, ist durchaus auch ein nicht unerheblicher Teil für die Förderung Open-Source-Kompetenzen innerhalb der Bundesverwaltung, die dann auch den Ländern und Kommunen zur Verfügung stehen sollen, vorgesehen. Also hier tut sich was, hier bewegt sich was. Die Tatsache, dass freie Software heißt, ich fördere auch das Wissen im eigenen Land, ich fördere auch meine eigene Wirtschaft, setzt sich immer mehr durch. Und als Verwaltungen haben wir die Riesenchance, dann zu profitieren, wenn wir in irgendeiner Art und Weise uns vernetzen, von Erfahrungen der anderen profitieren, uns austauschen, unsere Arbeit auch teilen. Dummerweise sind die Grafiken jetzt da so reingerutscht, aber es gibt eine Initiative der EU seit einiger Zeit, osor.eu, das Open Source Observatory and Repository. Und es gibt jetzt immer mehr verstärkt auch eine Initiative des Bundes, das Open Source Kompetenzzentrum des Bundes. Die Adresse wäre www.bit.bund.de, also B-I-T geschrieben. Da würde man auch weitere Informationen dazu finden, wie in Deutschland das Thema künftig dann auch befeuert werden soll. Also diese Vernetzung, das ist die Aufgabe für uns Verwaltungen, um mit Steuergeldern auch wirklich wirtschaftlich umzugehen. An der Stelle noch die Möglichkeiten, wo Sie sich über das Projekt Limux informieren können, über unseren Wollmux informieren können, den Wollmux auch beziehen können. Wir betreiben ein kleines inoffizielles Entwicklerblog, da ist nicht unbedingt ständig was los, aber ab und zu, dafür von den Leuten, die wirklich hinterm Projekt stehen. Und an der Stelle möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Es ist immer noch recht zeitig, muss ich sagen. So, vielen Dank. Gibt's Fragen an der Stelle? Ja, bitteschön. Also die Frage ist, warum wir nicht sofort komplett migrieren können, welche Microsoft-Anwendungen uns daran hindern. Okay, die Frage, warum es 80% sind, weil wir einfach wissen, dass so Dinge wie CAD mit unseren Anpassungen, also grafisch intensive Anwendungen, nicht zur Verfügung stehen werden. Und wir wollen hier nicht unnötig viele Kosten reinstecken. Ein ganz krasses Beispiel ist der Steuerrechner für die Druckstraße in unserer Stadtkanzlei. Der läuft unter NT4 noch mit der entsprechenden Microsoft-bedingten Steuersoftware. Der ist nahezu offline. Wir würden viele Millionen ausgeben müssen, um diese Steuersoftware in irgendeiner Form migrieren zu können. Warum? Der steht halt da, der läuft halt da und gut ist. Weitere Fragen? Bitte.
Ich habe noch eine Frage. Sie haben vorhin gesagt, dass die Wenn ja, welches System wollen Sie einsetzen?
Also ich wiederhole die Frage, damit es im Stream auch hörbar ist. Also die Frage war, wir haben verschiedene dezentrale Benutzer oder Bereiche und damit auch dezentrale Benutzerverwaltungen und wollen wir das zentralisieren und mit welchen Tools? Mit unserem Basis-Client erfolgt die Benutzerverwaltung mit einem Tool und die Benutzer werden in einem Verzeichnisdienst gespeichert. Dieser Verzeichnisdienst wird gespiegelt, wird entsprechend partitioniert, ist ausfallsicher und sonst was, sodass die dezentrale Datenhaltung möglich ist, aber es ist letztlich ein gemeinsamer Verzeichnisdienst nur noch dahinter und die Tools heißen, also das ist unser System und Config Management. Zur Softwareverteilung nutzen wir FAI und das Ganze haben wir mit GOSA, dem Gonicus Systemadministrator, beides freie Software im Internet verfügbar, kombiniert und mit GOSA managen wir letztlich unsere Arbeitsplätze, die Benutzerrechte, die Restriktionen der PCs und so weiter. Also das ist mit unserem Basis-Client definitiv ein Nebeneffekt, dass wir Benutzer doch bitte einmal noch vorhalten und pflegen können. Ja. Bitte?
Ja, also meine Frage ist, ob schon weitere Städte oder Kreise, die vielleicht
Also die Frage ist, ob es auch weitere Länder, Städte, Kreise gibt, die an Linux oder Volmux Interesse haben. Volmux ist frei verfügbar. Ja, ich weiß, dass er in einigen Verwaltungen derzeit getestet wird. Es gibt sogar eine holländische Version davon. Also in den Niederlanden war da letztes Jahr, Mitte letzten Jahres ziemliches Interesse. Linux an sich ist Debian. Von dem her, das Auswärtige Amt nutzt Debian, die Stadt Wien nutzt Debian. In Amsterdam wurde SUSE genutzt. Also von dem her, wir sind da nichts Besonderes. Die Software, die wir einsetzen, steht anderen so auch zur Verfügung und ich weiß, dass genug sich damit beschäftigen und das gerade für mich interessant, Debian bei größeren Verwaltungen immer mehr auf dem Vormarsch ist oder Debian-basierte Distributionen, also da gibt es ja eine ganze Menge von. Weitere? Oh. Ja, bitte. Also wie findet die Kommunikation zwischen Entwicklerinnen und Entwicklern und unseren Kunden, unseren Benutzerinnen und Benutzern statt? Unterschiedlich. Also es ist gerade im Bereich Basis-Client in jedem unserer dezentralen Bereiche ein IT-Bereich, eine IT-Stelle, ein Sachgebiet Informationsverarbeitung heißen die. Die nehmen Tickets auf, die nehmen Änderungsanträge, also Feature-Wünsche auf, leiten die an uns entsprechend weiter. Da gibt es geregelte Prozesse, weil das sind unsere primären Kunden. Wir als zentraler Dienstleister haben mit den tatsächlichen Benutzerinnen und Benutzern vor Ort, wir haben da einfach keinen Zugriff. Das ist der IT-Organisationsaufbau der Münchner Stadtverwaltung. Wir würden es uns ab und zu wünschen. Es gibt Foren, es gibt Wikis, es gibt immer wieder Informationsveranstaltungen. Also die Möglichkeit der Interaktion besteht. Aber prinzipiell ist immer der IT-Bereich des jeweiligen Referates dazwischen geschaltet. Bei der Volmux-Entwicklung war es eine ganz heiße Phase am Anfang. Das war für die Stadtverwaltung eine völlig neue Erfahrung. Da sind unsere Entwickler zusammen mit denen, die diese Tools auch brauchen, in einen Raum zusammengekommen, haben auf Flipcharts, auf Whiteboards Masken gezeichnet, schnell mal was programmiert, also so richtig Rapid Prototyping. Das war einfach Entwicklungsstimmung pur und da waren die normalen Benutzerinnen und Benutzer dabei und es ging so recht zügig auch voran. Also beim einen waren definitiv die Sachgebiete dazwischen geschaltet, beim anderen ging es sehr direkt. Also wir haben mit beiden gute Erfahrungen. Bitte. Also die Frage nach, ob unsere Erfahrungen schriftlich verfügbar sind. Es gibt verschiedene Fallstudien über uns. Die letzte ist von Herbst 2008, denke ich, ist auch auf dieser EU-Seite osoa.eu verfügbar, auf Englisch. allerdings, das war ein längeres Interview. Es gibt im Open Source Jahrbuch mittlerweile zwei Artikel, ich denke 2007 und 2006, die entweder von uns sind oder die von jemandem geschrieben wurden, der lang sich mit uns beschäftigt hatte. Es gibt immer wieder Diplomarbeiten, die auch veröffentlicht sind. Also da gibt's jede Menge Infomaterial. Also als Einstieg kann ich münchen.de/Linux empfehlen. Wir bemühen uns da, so Sachen auch zu verlinken. Einziges ist nicht immer ganz up-to-date. Ja, bitte. Also die Frage, ob unsere Fachverfahren auch als freie Software erstmal entwickelt werden sollen, sodass sie dann letztlich allen zur Verfügung stehen. Nein, das ist nicht unser primäres Ziel, weil gerade beim Thema Fachverfahren, da ist oftmals überhaupt kein Wettbewerb da. Da gibt es einen Anbieter in Deutschland, der in jeder Kommune vielleicht 3 Lizenzen verkauft für eine Software, die einen relativ großen Umfang hat. Das würde schlicht und einfach wirtschaftlich nicht gehen. Wir sind gespannt, wie sich das künftig entwickelt mit der Open-Source-Kompetenzbündelung beim Bund, weil sollte der Bund wirklich da ganz stark in dieses Thema einsteigen, dann können so Fachverfahren wie von der Bundesdruckerei im Passwesen, von diversen anderen Bundesstellen, die vorgegeben sind, die wir in unserer Kommunalverwaltung nutzen müssen, im übertragenen Wirkungskreis oder im eigenen Wirkungskreis, dann müssen sie die irgendwo verfügbar machen. Und wie das dann aussehen wird, ob das dann Fachverfahren sind, die einfach unter freier Software nur laufen oder tatsächlich freie Software sogar sind, da sind wir gespannt. Aber unser Ziel ist es nicht, alle Fachverfahren auch als freie Software zu entwickeln. Das könnten wir nicht.
Bitte. Wie ist es die Diskussion war, die politische Diskussion über Open Source, die sagt gerade eben, dass der Bund da irgendwie ist ja was wichtig, alles wir stehen ja auch da und werben ja offensichtlich auch. Wie ist die Resonanz?
Also die Frage ist, wie nehmen wir die politische Diskussion rund um Open Source wahr? Wie partizipieren wir da dran? Ja, es ist genau das. Wir müssen genauso wie andere Stellen auch im Bund von Ländern, von Kommunen für das Thema aktiv werben. Wir müssen uns vernetzen, wie ich auf der Vorfolie gezeigt habe. Man muss diesen Erfahrungsaustausch vorantreiben. Es ist Interesse da, es ist eine Bewegung da, es sind definitiv Spieler dahinter. Das Auswärtige Amt, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, macht ein ganz, ganz ähnliches Projekt wie wir auch. 11.000 Rechner. Alle deutschen Botschaften weltweit, also das ist noch ein bisschen dezentraler als die Stadt München, werden mit Debian Linux und vorab schon mit OpenOffice ausgestattet. Große Bundesbehörde, bei uns nahezu vergleichbare Größenordnung, Kommunalbehörde. Also da gibt's einiges und diese Vernetzung findet statt, muss aber definitiv noch intensiviert werden. Und dass jetzt im Rahmen vom IT oder vom Investitionsprogramm Deutschland auch die IT-Open-Source-Kompetenzen einen Teil abgekriegt haben, ist schon mal ein guter erster Schritt, aber es wird sich zeigen. Also da kann ich nur empfehlen, mal nach Open Source und Beuys zu suchen. Dr. Beuys ist ja der CIO des Bundes bei Google. Da findet man die aktuellsten Pressemitteilungen dazu. Bitte.
Die Frage.
Wie läuft bei uns die Umstellung? Stellen wir schnell um oder eher parallel gleitend? Wie gesagt, wir machen eine Soft-Migration, eine weiche Migration dahingehend, dass wir zunächst OpenOffice unter Windows einführen auf den wirklich komplexen Arbeitsplätzen und dann in einem zweiten Schritt das Betriebssystem erst austauschen. Wir machen auch nicht so, dass wir ein komplettes Referat von einen auf den anderen Tag umstellen, sondern dass wir zunächst in jedem unserer Fachreferate eine sogenannte Keimzelle etablieren. Das heißt, ein Bereich ungefähr 50 PCs wird mit freier Software ausgestattet, mit unserem Linux-Client ausgestattet. Heißt, der Bereich kann lernen, das ist gar nicht böse. Freie Software ist nicht böse, läuft genauso. Wir können lernen, was sind so die spezifischen Eigenheiten dieses Bereiches und können da entsprechend noch nachjustieren. Und man kann langsam die Verfügbarkeit der Fachverfahren von genau diesem Fachreferat dran testen. Und diese Keimzellenstrategie, also das Wort wurde von einem unserer Berater erfunden, der ist Biologe, deswegen Keimzellen ist naheliegend, bewährt sich recht gut. Also dieser Big Bang zu sagen, heute Windows, morgen Linux auf allen 3000 Arbeitsplätzen in eurem Referat, das wäre nicht machbar in München. Bitte. Die Frage nach unserer Kostenbetrachtung, nach der gibt es Unterstützung für diese Langfristigkeit der Betrachtung, habe ich das richtig? Damals in der Vorstudie, die 2003 zur Entscheidung im Stadtrat vorlag, wurden 5 Alternativen betrachtet. Eine von reinen Microsoft-basierten Lösungen hin zu rein Open-Source-basierten Lösungen und hinsichtlich der technischen Machbarkeit, völlig klar, der monetären Wirtschaftlichkeit und der Erfüllung der IT-Strategie der Stadt München bewertet. Was man bei der monetären Wirtschaftlichkeit, also bei einem der 3 Bewertungsfaktoren, ganz klar sagen muss, wenn ich die vorhandene Systemumgebung beibehalte, bin ich im Normalfall in einem kurz- oder mittelfristigen Betrachtungszeitraum immer wirtschaftlicher. Ist doch völlig klar. Die Unterschiede oder den Gleichstand hat letztlich dann die strategische Betrachtung gebracht, in der deutlich wurde, wenn wir uns für XP entschieden hätten, würden wir uns noch viel mehr an ein Unternehmen binden als in der Vergangenheit mit NT. Um XP sicher zu betreiben, hätte man damals, Auskunft der Herstellerfirma dieses Betriebssystems, definitiv ein Active Directory einführen müssen, um einmal rauskonfigurierte Calling-Home-Funktionen beim nächsten Software-Update oder Service-Pack heißt es da, glaube ich, nicht wieder drin zu haben. Und eine Verwaltung, die auf ihren PCs Calling-Home-Funktionen drin hat mit Verarbeitung personenbezogener Daten, Entschuldigung, das geht nicht. Genau das wollten wir nicht. Uns hier noch mehr von genau einem System beherrschen lassen. Die Kostenbetrachtung damals war auf 5 Jahre angelegt. Und in dieser Kostenbetrachtung oder im Betrachtungszeitraum von 5 Jahren war dieser Gleichstand zwischen 2 Alternativen am Ende der Betrachtung, einer Microsoft-Alternative, einer Open-Source-Alternative. Und wir konnten unserem Stadtrat damals sagen, lieber Stadtrat, liebe Politik, als Verwaltung sind 2 Lösungen, wenn man alle 3 Faktoren, Technik, Wirtschaftlichkeit, Strategie bewertet, sind 2 Lösungen nahezu gleich auf. Was magst eher? Magst du kurzfristig Kosten sparen, aber dafür langfristig immer wieder Kosten haben? Oder magst du eher kurzfristig ein bisschen mehr Geld ausgeben und dafür dann langfristig was sparen? Und unser Stadtrat hat sich für die Langfristigkeit entschieden und damals war schon klar, wenn man den Betrachtungszeitraum nicht 5 Jahre gewählt hätte, 5 Jahre ist halt ein schöner politischer Betrachtungszeitraum, sondern 10 Jahre, dann hätte die Microsoft-Lösung keine Chance mehr gehabt. Aber 5 Jahre. Und der Stadtrat konnte entscheiden. Haben wir noch Zeit für Fragen? Da ist noch eine.
In der Wirtschaft sieht es ja immer wieder, dass auch wenn die Waren irgendwie auf webbasierte Sachen gestellt werden, dass sie trotzdem irgendwie dann höchst Internet Explorer abhängig sind. Gibt es sowas in der Wirtschaft auch? Weil das sind ja die heikelsten Sachen.
Das ist genau das Bösartige, wenn Fachverfahren webbasiert umgestellt werden und das webbasiert bedeutet, ich nutze die komplette ActiveX-Palette, ich kann eigentlich nur mit einem Internet Explorer. Da haben wir schon frühzeitig die Devise ausgegeben gehabt, wenn bei uns irgendwas webbasiert wird, dann muss es browserunabhängig laufen. Also das war jetzt nicht erst im Rahmen des Linux-Projektes, sondern das war früher schon so, dass wir gesagt haben, wir wollen keine Funktionen, die nur in einem einzigen Browser verfügbar sind, sondern es müsste sowohl unter dem Internet Explorer als auch unter den verschiedenen Browsern mit Gecko Engine laufen. Die Falle wollten wir nie tapsen. Und da weisen wir unsere Hersteller auch immer wieder hin. Und wenn einer mit uns ins Geschäft kommen will, dann soll er sein ActiveX am besten bei sich behalten. Bei uns ist kein Internet Explorer im Einsatz.
Ich habe Als erstmal muss ich mich outen, dass ich das Siegel auch nicht kenne, also das ist nicht dran, aber diese anderen, die mich interessiert, hat ihn direkt Nutzen gehabt, und wenn es das Neo nicht total super super, psychologischer Effekt da aber.
Also die Frage nach der TÜV-Zertifizierung, nach Usability. Was war die Wirkung oder was ist eigentlich die Strahlkraft des Ganzen? Es ist ganz klar eher die psychologische Wirkung. Wie ich vorher auch geschildert habe, freie Software ist nichts Unnormales. Freie Software ist einfach was, was total gebrauchstauglich ist heutzutage. Und wenn man das auch noch bestätigt hat vom TÜV IT, diese Zertifizierung nach Gebrauchstauglichkeit ist normalerweise weniger auf Betriebssysteme, sondern auf Fachsoftware oder auf spezielle Anwendungssoftware. Also da ist das anscheinend schon ab und zu mal gebräuchlich oder da ist es gebräuchlicher. Wir waren halt die Ersten, die ein wirkliches Betriebssystem damit zertifiziert haben. Es beschränkt sich auf die Usability, man kann es aber für sich definieren, wie wir die sieht. Wir hätten in die Betrachtung alles reinnehmen können, alle unsere Anwendungen, hätten sagen können, wir betrachten unseren Client, alle Fachverfahren, und alles, was da in irgendeiner Form dranhängt, dann hätten wir auch SAP nach Usability zertifizieren lassen können. Ich denke, das Unterfangen hätten wir verloren. Wir haben gesagt, wir wollen unser Standardbetriebssystem, unseren Client mit den Standardapplikationen und die ganzen Fachverfahren lassen wir außen vor. Gibt es noch weitere Fragen an der Stelle? Wenn das nicht der Fall ist, nochmal vielen Dank. Sie können sich jederzeit informieren oder wenn noch Fragen kommen, einfach per E-Mail.